Paulus sagt den Korinthern die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die wir gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Wir haben also eine schwierige Aufgabe, wenn wir Paulus hier ernst nehmen. Wir haben also die Aufgabe, Menschen etwas zu erklären, das sie eigentlich als einen Unsinn betrachten. Und wir sollten diesen Menschen nun dazu bringen, dass sie das, was sie vermeintlich als Unsinn betrachten, zur Überzeugung kommen, dass das das Wichtigste ist überhaupt im Leben. Das ist doch so. Wenn der Botschaft vom Kreuz ein Unsinn, eine Torheit ist für die, die nicht an Jesus glauben und die nicht vom Heiligen Geist erweckt sind, dann ist es eine ungeheure Aufgabe, so einen Menschen dazu zu bringen, dass er schlussendlich zur Überzeugung kommt, was ich für unsinnig hielt, finde ich jetzt für das Wichtigste überhaupt. Und das, was uns bewegt, was unser Leben bewegt, das bewegt die anderen überhaupt nicht. Wir haben auch in den Camps gehört, ja, ihr da mit eurem Singen und Beten und was bringt euch das? Doch langweilig. Ja, wir wollen Ihnen erzählen, dass es nicht langweilig ist. Wenn man Jesus kennt, dann ist das nicht mehr langweilig, dann ist das ein Bedürfnis, dann möchten wir uns ausdrücken gegenüber Gott. Wenn ich keine Beziehung zu Gott habe, kann ich verstehen, ist es langweilig. Soll das? Außer ich singe gern. Oder? Aber wenn ich nicht unbedingt noch gern singe und so, dann sagt mir das nicht viel. Also wir haben eine enorm schwierige Aufgabe als Gemeinde und in unserem persönlichen Umfeld. Wir haben die Aufgabe, Menschen eine Nachricht zu überbringen, die sie eigentlich von vornherein eher als etwas Unverständliches und Unsinniges betrachten. Paulus wusste auch, dass das keine einfache Aufgabe ist. Heute betrachten wir besonders im Kolosser Kapitel 4, Vers 6, aber ich lese jetzt auch noch Vers 5. Im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören und im Unterschied zu ihnen sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt und sollt die Gelegenheiten, die sich euch bieten, gut ausnutzen. Das war ja das mit dem Kairos. Und der da vorbeihuscht auf die Gelegenheiten, die wir packen müssen. Und das ist ein Vers, auf den wir besonders achten werden heute Morgen. Wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Bemüht euch für jeden und jede die treffende Antwort zu finden. Oder wie Luther das übersetzt, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einen jeden antworten sollt. Vielleicht haben sich einige gewundert beim Eingang, als sie hochkamen, und unten steht, bitte recht freundlich. Sie sagen, was macht ihr jetzt heute wieder? Ein Anstandsseminar. Ja, ein bisschen. Bitte recht freundlich, so habe ich diesen Vers überschrieben, und zuerst, der erste Abschnitt ist, bitte lächeln, der zweite, bitte verständlich, und der dritte, bitte individuell. Bitte lächeln. Freundlich sollen die Begegnungen und Gespräche sein, die wir führen mit anderen Menschen. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir das vielleicht denken auf Anhieb. Gerade wenn wir Glaubensfragen besprechen, wenn es um Glauben geht, werden wir Menschen ganz persönlich bewegen und Menschen werden ganz persönlich betroffen sein. Es ist sehr gefühlsmäßig beladenes Thema bei vielen Menschen. Jeder hat irgendwo seinen Weg, den er geht, und wenn man den in Frage stellt, dann ist das sehr, sehr schwierig, damit umzugehen, und Menschen fühlen sich dann sehr schnell angegriffen und verletzt. Wie wir aber aus der Bibel und Kirchengeschichte mehrfach berichtet bekommen, sind Christen auch tatsächlich immer wieder angegriffen und tätlich angegriffen worden, bis dorthin, dass man sie umgebracht hat. Weil das, was sie erzählen, nicht in diese Welt hineinpasst. Es erregt Anstoß, es erregt Widerspruch und es wird gar nicht so gut empfunden. Die Gefahr, dass sich dann, wenn wir in so eine Situation kommen, sobald wir haben ja immer Freude, wenn wir über den Glauben sprechen, und nachher freuen wir uns besonders über die Menschen, die offen sind. Über die reden wir am meisten. Das ist auch schön, finde ich auch so. Ich finde es am tollsten, wenn ich mit jemandem spreche und ich merke, der hat jetzt Fragen und der will etwas von mir wissen und der nimmt mich ernst und der findet, ich sei ein guter Typ und der hört auf mich. Das finde ich super. Und da kann ich ein super Zeugnis erzählen, wie Gott mich da geführt hat und wie er die Herzen geöffnet hat. Aber wir sehen viele andere Situationen auch in der Bibel. Da wird erzählt und gemacht und dann heißt es nicht, sie fanden das toll, sondern sie gedachten, sie zu töten. Ganz eine andere Reaktion. Sie wollten sie verfolgen, sie wollten das ausradieren. Es war ihnen zu krass, was sie da hörten, zu verletzend. Und in solchen Situationen freundlich zu bleiben, ist für uns vielleicht schwieriger, als wir auf Anhieb denken. Wenn der andere freundlich ist, ist es einfach, freundlich zu sein. Wenn der andere aber nicht mehr freundlich ist, tendieren wir, unser alter Mensch tendiert dazu, aggressiv zu werden, je nach Typ. Ich sage ein bisschen Typenfrage. Und plötzlich werden unsere Argumente aggressiv. Wir wollen zurückschlagen. Wir wollen den anderen mit Argumenten übertrumpfen. Wir benutzen Argumente und drücken ihn in die Ecke, um zu zeigen, wir sind 100-mal intelligenter, als du wirklich meinst. Und versuchen ihn platt zu machen. Vielleicht gelingt uns das sogar. Also unsere Erklärungen bekommen plötzlich aggressive Züge. Wir sprechen von Liebe und schnauben innerlich vor Wut und Beleidigung. Wir sind zutiefst verletzt, dass der andere uns nicht achtet. Und kürzlich ist mal ein junger Mann zu mir gekommen und hat gesagt, ich sage nichts mehr über den Glauben. Der hat so abschätzig über das gelacht und so abschätzige Bemerkungen gemacht darüber, über meinen Glauben. Das verkrafte ich nicht. Ich ziehe mich zurück. Dann habe ich ihm gesagt, guck, jetzt kannst du üben. Das ist ein gutes Übungsfeld. Der Rückzug ist die falsche Antwort. Wir müssen mal endlich lernen, auch wenn wir in der Theorie das immer hören, dass Glaube Widerstand hervorruft, dann müssen wir auch lernen, wenn der Widerstand kommt, nicht einfach dann zu sagen, ja, dann ist es nicht vom Herrn oder das kann ich nicht verkraften oder das kratzt an meinem Ehrgefühl. Dann muss ich halt mal sagen, dann soll das Ehrgefühl mal ein bisschen angekratzt werden, weil es nicht um meine Ehre geht, sondern um Gottes Ehre. Und es geht nicht um mich, sondern es geht um den anderen. Ich bin ja schon gerettet. Wir referieren über Geborgenheit und Frieden und sind beleidigt, dass der andere denkt, wir würden einen Glauben für Versager leben. Wer will schon Versager sein? Kein Christ will Versager sein. Aber wie sollen wir uns dann nicht gehen lassen? Wie sollen wir freundlich bleiben, ohne zu heucheln, ohne dass es einfach ein Krampf ist? Wir werden ja gelehrt, es wird uns gesagt, Paulus sagte hier, euer Wort habe die freundliche, anmutige Art an sich, wie die Gnade sie verleiht. Oder anders gesagt, euer Wort entspreche in seiner anmutigen und freundlichen Art der Gnade, die es dem anderen bezeugt. Also das, was wir sagen und wie wir es sagen, soll davon Ausdruck geben, was wir sagen. Mit anderen Worten, die Gnade, die wir verkündigen, darf dem anderen nicht nur mit der Verwendung der richtigen Aussagen vermittelt werden, sondern unsere ganze Art und Weise, wie wir das tun, soll das, was wir sagen, unterstreichen. Wenn ich von der Liebe spreche und den anderen niedertrample, dann wird er nicht verstehen, was ich mit Liebe meine. Wenn ich von Freundlichkeit spreche und ich bin so aggressiv dem anderen gegenüber, dass der merkt, ich koche, ich würde ihm am liebsten den Hals umdrehen, dann wird der nicht viel verstehen, was ich unter Freundlichkeit meine. Manchmal verstehen Menschen überhaupt nicht, was wir sagen, aber sie merken, ob wir freundlich sind oder nicht. Der Ton macht eben die Musik. Und manchmal ist der Ton wichtiger als das, was wir rein sachlich kommunizieren. Manchmal verstehen die Leute überhaupt nicht, was wir meinen, aber sie sagen, das war eigentlich noch ein freundlicher Kerl. Ich bin zwar mit dem nicht einverstanden, was er sagt, aber er war freundlich. Und er war so ruhig. Der muss irgendwie in seinem Glauben, muss der irgendwie eine Geborgenheit haben. Der lässt sich nicht so leicht außer Rand und Band bringen. Menschen merken, ob wir unsere eigene Haut und unsere eigene Ehre retten wollen, wenn wir mit ihnen sprechen, oder ob wir sie lieben und schätzen. Paulus sagt, vergelte niemandem Böses mit Bösem, seid auch auf Gutes bedacht gegenüber jedermann, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt Frieden mit allen Menschen. Also, wir sollen lernen, nicht Böses, auch im Gespräch, wenn sich jemand niederträchtig über unseren Glauben äußert. Ich überhöre das Zeugs manchmal einfach. Soll ich da drauf rumhacken? Bringt ja gar nichts. Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebet eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Ja, wann wollen wir das dann umsetzen? Wollen wir das umsetzen dann, wenn die Leute nett sind mit uns, oder wollen wir das umsetzen, wenn sie nicht nett sind mit uns? Natürlich können wir es nur da umsetzen. Segnet die, die euch verfluchen, und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Und in der Bibel lesen wir, wo Jesus sagt, ja, was ist denn das, wenn ihr mit denen freundlich seid, die mit euch freundlich sind? Das machen auch die Menschen, die Gott nicht kennen. Wenn wir jetzt an die Hunderternote denken, so bleibt Gott mit uns freundlich, auch wenn wir zertrampelt am Boden sind. Wäre er das nicht, dann wäre niemand von uns in diesem Saal. Niemand. Aber wie können wir das tun? Wie können wir unsere Gefühle im Zügel halten, ohne zu heucheln? Ich möchte da euch einen praktischen Tipp geben. Eine Sache, die mir sehr, sehr hilft, und die kann man wirklich verinnerlichen, wenn man da ein bisschen das sich vornimmt, dass ich lerne, den anderen in den Augen Gottes zu sehen. Also mit dem ganz schlicht und einfachen Aussage, wenn mich einer obersauer macht, dass ich sagen kann, und auch das, Jürg, ist ein Mensch, den Jesus liebt. Ich kann euch garantieren, wenn ihr euch diszipliniert, werdet ihr merken, dass das auch eure Begegnungen bestimmt, im positiven Sinn mit Menschen. Sei es die Kassiererin im Laden, die einfach langsam vorwärts macht und ihr habt es eilig. Anstatt dass ihr euch aufregt, dass ihr nicht vorwärts kommt, auf einmal der Gedanke kommt, aber auch das ist ein Mensch, den Jesus liebt. Und auch der mir das Leben schwer macht, sei es ein Beamter oder ein Handwerker oder ein Mitarbeiter, auch das ist ein Mensch, den Gott liebt. Das heißt nicht, dass ich alles, was dieser macht, gutheißen muss. Aber ich sehe ihn mit den Augen Gottes. Und in dem Zusammenhang ist das Zweite, was mir wichtig ist, dass ich mir immer wieder bewusst mache, dass ich nicht wesentlich anders wäre, würde ich Jesus nicht kennen und würde der Geist Gottes nicht in mir leben. Ich wäre doch derselbe Spötter wie die anderen. Und deshalb kann ich auch, wenn andere spotten, ich kann das auch gut überhören. Weil ich weiß, das verstehe ich, ich hätte es genauso gemacht. Ich würde das genauso machen. Vielleicht haben die das etwas einfacher, die jetzt nicht speziell so aus einem gläubigen Haus kommen, die schon von Anfang an mit dem Evangelium konfrontiert waren. Aber auch ihr könnt für euch sagen, wenn ihr diesen Hintergrund nicht hättet, ihr wäret anders, wenn ihr anders aufgewachsen wärt. Das ist eine Gnade Gottes. Das heißt, ich werde viel, viel barmherziger, weil es gibt ein Grundprinzip in der Begegnung mit dem Menschen, dass ich dem anderen das tun soll, was er will, was er mir auch tut. Und das sehe ich natürlich im Verhältnis zum anderen, aus der Geschichte des anderen Menschen, nicht aus meiner Geschichte. Wenn ich Leute begleite, nehmen wir nochmal das Camp, wir haben da so eine spezielle Gruppe gehabt, dann muss ich nicht überlegen, was will ich jetzt, was man ihnen macht, von meiner Sicht als Christ, der schon über 20 Jahre Christ ist. sondern da muss ich überlegen, in was für einer Welt leben sie? Und wenn ich in dieser Welt leben würde, was wäre mir dann wichtig? Was würde mir dann helfen? Was würde mich weiterbringen? Das müssen wir lernen. Und dann werden wir merken, dass die Menschen zu lieben nicht eine Heuchelei ist, dass wir nicht einfach nur sagen, ja, wir lieben die, weil wir sie lieben müssen, im Grunde hassen wir sie. Und sie sind uns egal. Sondern wir lernen, ihre Geschichte, ihr Leben zu verstehen, da komme ich dann noch drauf. Und wir lernen, damit umzugehen. Und wir lernen, barmherzig zu sein. Ich habe schon oft bei Menschen gedacht, wenn ich das durchgemacht hätte, was diese Menschen durchgemacht hätten, ich wüsste auch nicht, wo ich heute stehen würde. Und wenn wir mal mit dem ehrlich sind und nicht darauf beharren, dass jetzt unser Weg der wahre Weg ist und unser Hintergrund der beste Hintergrund ist und alles andere falsch und verkehrt, dann werden wir immer nicht durch das Evangelium Anstoß erregen, sondern durch unsere Arroganz und Überheblichkeit. Die Menschen merken nämlich, ob wir meinen, wir seien 10-mal gescheiter als sie. Oder sie merken, ob ich dankbar bin für das, was Gott an meinem Leben getan hat. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Wenn wir in solchen Gesprächen uns vor Augen halten, dass wir uns nicht selbst rechtfertigen müssen, so kann es uns gelingen, ruhig zu bleiben. Ich muss nicht meine Haut retten. Gott hat mich gerettet und ich bin geborgen in ihm. Dann bitte verständlich. Freundlich sein bedeutet aber nicht, dass wir nichts Unangenehmes mehr sagen dürfen. Unsere Worte sollen mit Salz gewürzt sein. Da könnte ich jetzt natürlich allein über das schon eine Stunde sprechen. Salz macht Speisen bekanntlich schmackhaft. Wenn Sie das ausprobieren wollen, wenn Sie das mir nicht glauben, gebe ich Ihnen einen Tipp. Backen Sie einmal, aber vielleicht nur einmal im Leben, ein Brot ohne Salz. Und dann essen Sie das ganze Brot. Und Sie werden das nie mehr tun. Und Sie werden jedes Mal weit wegrennen, wenn Sie hören, da ist ein Brot, das hat kein Salz. Das ist eine Katastrophe. Das heißt, Salz macht Speisen schmackhaft. Und jetzt sagt Paulus, nimmt diesen Begriff vom Salz, unsere Worte sollen mit Salz gewürzt sein, das heißt, sie sollen schmackhaft sein. Es geht also nicht nur um das Kommunizieren von Facts, sondern es geht um das Schmackhaftmachen von Wahrheiten. Da haben wir auch schon viel darüber gesprochen. Wir müssen nicht alles weglassen, was dem anderen verletzen könnte, und was ihn allenfalls in Aufruhr bringt. Wenn das so wäre, dann wäre Jesus, Paulus und alle Apostel wären schlechte Verkündiger gewesen, weil es bei ihnen alles passiert. Mit Salzgewürz heißt, dass ich etwas sage, was für die Zuhörer von Bedeutung ist und sie zum Nachdenken bringt. Das ist mit Salz gewürzt. Und nicht, dass ich über ihre Köpfe hinweg spreche, dass sie denken, ja, das ist ein frommer Mann, wunderbar, ich habe zwar kein Wort verstanden, das hat zwar in meinem Leben überhaupt nichts zu tun, aber schön, wenn der so fromm ist. Das wäre kein Salz. Salz ist, wenn der Mensch merkt, dass das, was er jetzt zu hören bekommt, etwas mit seinem Leben zu tun hätte können. Dass ihn das ins Nachdenken bringt. Die Worte sollen und dürfen auch etwas beißen. Sie dürfen etwas knackig sein. Ich esse auch am liebsten knusprige Sachen. Wir haben am liebsten zu Hause knuspriges Brot mit knuspriger Rinde. Ich habe gerne Erdnüsse und Chips, weil sie knacken. Es darf ruhig etwas zum Knacken sein, etwas zum Beißen, wo es etwas Kraft braucht. Wir müssen den Menschen nicht Brühe vermitteln. Wir meinen manchmal, die Menschen, die wollen Brühe. Die wollen keine Brühe. Die wollen exakt wissen, was wir denken und was wir glauben. Und das wollen sie klar hören. Und manchmal mache ich das ganz bewusst provokativ. Wenn mich Leute fragen, dann gebe ich manchmal ganz plumpe Antworten. Da hat mich einer gefragt, ja und was ist, wenn man nicht in den Himmel kommt? Dann habe ich zuerst überlegt, ja was soll ich jetzt sagen, jetzt könnte man das schön alles umschreiben und schlussendlich, dass er dann irgendwie versteht, es gibt noch etwas anderes. Aber es ist nicht ganz klar und dann wäre ich vielleicht verwirrt und da habe ich gedacht, so, dir sage ich jetzt eine ganz klare Antwort. Dann kommst du in die Hölle. Bums. Und dann war ich wieder ruhig und dann wartete ich wieder, bis er kommt. Wir können Menschen manchmal ganz schlicht und freundlich einfach unsere Überzeugung sagen, ohne Brimbamborium, und sie nachher weiterführen. Ich muss nicht jedem gleich erklären, wie er Christ wird. Von Jesus können wir diesbezüglich sehr, sehr viel lernen, wie er mit Fragen, wie er auf Fragen antwortet, manchmal kurz und prägnant, dass wir sagen würden, Jesus, warum hast du nicht mehr gesagt? Und warum hast du es nicht deutlicher gesagt? Wenn ihn einer, der sich im Alten Testament auskannte, fragte, Jesus, wie bekomme ich das ewige Leben? Dann sagt ihm Jesus nicht einfach, wie er das ewige Leben bekommt, sondern dann sagt er ihm, er ist ein Schriftkundiger, sagt er ihm, ja, was meinst denn du? Und dann sagt er ihm das. Und nachher fährt Jesus im Gespräch weiter. Er sagt nicht einfach plump gerade alles heraus. Er kommuniziert, er spricht. Ihm ist wichtig, wo die Menschen stehen. Und darum ist wichtig, dass wir nicht nur einfach wissen, wie wir das Evangelium einfach formulieren, 0815-mäßig, sondern es ist wichtig, dass wir das Evangelium so verstanden und so verinnerlicht haben, dass wir auf verschiedene Situationen reagieren können. Bitte individuell, das schließt eigentlich gerade an dem an. Es gibt eben keine 0815-Antworten. Jeder Mensch beschäftigt sich mit anderen Fragen. Und wer sich öfters auf Gespräche einlässt, der weiß, wie das oft schwierig ist, ein Gespräch auf die zentralen Fragen zu lenken. Paulus fordert die Kolosser auf, jedem auf seine Weise zu antworten. Also individuell. Das ist etwas, was uns manchmal gar nicht so passt. Es geht also nicht nur darum, dass ich mein Konzept loslasse und nachher, wenn der andere das nicht kapiert, dann sage ich, ja, der ist halt verstockt, der hat ein hartes Herz. Also manchmal gehe ich innerlich die Decke hoch, muss ich ganz schlicht und ergreifend sagen, mit was für einer Einfachheit wir Christen oft sagen, wie hart der Boden ist. Und wir immer die Schuld beim anderen sehen und uns nicht fragen, ob wir vielleicht unsere Sprache, unsere Art, das zu sagen, was das Wichtigste im Leben ist, ob nicht vielleicht da noch was zu machen wäre. Der Boden ist hart, aber der war immer hart. Der war vor 2000 Jahren genauso hart wie heute. Das wäre mal ein Thema für sich. Der war genauso hart. Also es ist wichtig, dass wir lernen, auf den Menschen mit seiner eigenen Geschichte und seiner eigenen Art einzugehen und seine Fragestellung zu kennen. Und ich habe hier eine Folie, ich habe das Bild schon mal aufgelegt und möchte euch das hier zeigen. Also jeder Mensch hat ein Gebäude. Die Bibel spricht da von Gedankengebäude. Das heißt, jeder Mensch erklärt sich sein Leben in irgendwelcher Form. Und da wir nun nicht in einer homogenen Gesellschaft leben, das heißt, weil wir nicht mehr einen gemeinsamen gesellschaftlichen Konsens von Werten haben, wie wir das vielleicht noch vor 30, 40 Jahren eher hatte, da war man katholisch oder reformiert und was außerhalb war, das war schlimm. Und was sie in diesen Konfessionen war noch richtig. Man hatte so eine gemeinsame Übereinstimmung von Werten, von Ideologien. Heute leben wir in einer pluralistischen Gesellschaft. Das heißt, jeder strickt sich sein eigenes Konzept. Das heißt, auch zu evangelisieren, das Evangelium zu kommunizieren, wird viel komplizierter, weil wir ganz viele verschiedene Einstellungen haben. Und ich habe extra dieses Gebäude genommen, weil ich schlecht zeichnen kann, muss ich halt eines finden, das annähernd das bringt, was ich euch zeigen möchte. Diese Gebäude, die scheinen manchmal sehr monumental zu sein, riesig und beeindruckend. Und dann merkt man plötzlich, dass dieses Gebäude auf relativ schwachen Pfeilern steht. Das ist die Geschichte, meine Herkunft, meine Familie prägt mich, die trägt viel bei, was hier oben gebaut wird. Dann meine Ideologie, also wie denke ich über Gott, wie denke ich über das Leben und so weiter. Und so gibt es dieses Gebäude. das ich aufgebaut habe und das ich in mir aufbaut, ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht. Ich muss, jeder Mensch muss so ein Gebäude haben, die meisten kennen es nicht. Aber sie haben es, sonst können sie nicht leben. Der Mensch muss sein Leben zu einem großen Stück weit, muss er erklärt haben, sonst kann er nicht leben. Und nun müssen wir, wenn wir Menschen begegnen, müssen wir lernen, eben in einer gewissen Individualität auf sie einzugehen. Wir müssen ihre Geschichte verstehen. Wir müssen verstehen, was sie bewegt. Also das heißt, wenn einer zum Beispiel denkt, dass es keinen Gott gibt, dann ist es schwierig, ihm zu erklären, dass er Versöhnung braucht. Oder? Also dann hat er hier einen Pfeiler drin, es gibt keinen Gott. Das haben wir erlebt im Camp. An der ersten Andacht in der Gruppenarbeit habe ich sofort realisiert, da kommen Argumente, es gibt gar keinen Schöpfer und da war die Frage nach Gott, ja, irgendeinen Gott gibt's, aber der ist nicht so wichtig. Und da haben wir gemerkt, aha, jetzt müssen wir da einhaken. Was können wir jetzt von der Erlösung durch Jesus sprechen, wenn überhaupt noch nicht klar ist, ob es einen Gott gibt oder nicht? Wer braucht Erlösung, wenn er nicht verloren ist? Wer muss gerettet werden, wenn er gar nicht den Eindruck hat, dass er Rettung nötig hat? Also das heißt, wir müssen das verstehen und müssen dann die Menschen dahin führen. Man hat uns immer vorgeworfen, als Christen, zuerst macht ihr den Leuten die Hölle heiß und nachher erklärt ihr ihnen die Rettung. Ja, es ist ein Stück weit schon so, dass wir den Menschen erklären müssen, warum sie überhaupt Rettung nötig haben. Und wir sind heute so, nur der Erklärungsweg, dass der Mensch schuldig ist, ist vielleicht ein anderer als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren konnte ich sagen, Ehe brechen und stehlen und weiß ich was. Und da seht ihr ja, was für Sünder das hier sind. Und die sagten, ja genau, wir wissen, die Kirche hat das schon Jahrhunderte gesagt und wir sind Sünder. Ja, heute muss man bei gewissen Menschen am ganz anderen Ort ansetzen, um ihnen zu erklären, dass sie vielleicht auf die Idee kommen, dass sie ein Problem haben. Und dass das Problem gelöst werden kann mit der Hilfe Gottes. Paulus sagt, die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen, und mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Das heißt, unsere Aufgabe im Gespräch mit Menschen, die Jesus nicht kennen, ist nicht, sie fertig zu machen, sondern unsere Aufgabe ist, hinzuhören. Unsere Aufgabe ist, zu verstehen, wie sie denken und sie hinzuführen zu einem Verständnis des Evangeliums. Wir müssen ihnen die Fragen, die sie stellen, beantworten, und zwar die, die sie stellen. Und wir müssen versuchen, ihnen Fragen wichtig zu machen, die sie bis jetzt noch nicht hatten. Das macht übrigens die Werbung konstant. Die Werbung weckt in uns immer Bedürfnisse, die der Mensch nicht hat. Und sie schafft es immer, uns zu erklären, dass wir das eigentlich bräuchten, obwohl wir es nicht bräuchten. Also so können wir auch als Christen durchaus den Menschen, der denkt, ich brauche Gott nicht, ihn dahin führen, dass er vielleicht doch an den Punkt kommt, dass er denkt, vielleicht brauche ich Gott doch. Vielleicht ist das nicht ohne. Und manchmal müssen wir wirklich so tief ansetzen, dass die Leute ins Nachdenken kommen und überlegen, vielleicht ist das mit Gott doch nicht so ohne. Und vielleicht ist das mit dem Gott der Bibel vielleicht doch nicht so ganz einfach wegzustecken. Das heißt, wir müssen lernen, diese Gedankengebäude zum Einsturz zu bringen. Das können wir indem, dass wir Sachen hinterfragen. Das können wir indem, dass wir freundlich, aber provokative Bemerkungen machen, eben, dann kommt man in die Hölle. Und dann lacht der eine vielleicht. Aber dass es eine Hölle, dass man von Hölle spricht, das weiß heute noch jeder in Europa, wenigstens in der Schweiz. Da gibt es Ausstellungen, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Also Hölle ist immer noch ein Standardbegriff. Und ich sträube mich als Christ, bei allem Kanonäischen, ich sträube mich dagegen, dass wir alle Begriffe, die in der Gesellschaft noch einigermaßen präsent sind, nicht zu gebrauchen. Ich gebrauche sie gerade bewusst, damit ich ihnen später den richtigen Inhalt geben kann. Und wenn ich von Hölle spreche, dann spreche ich von etwas, das wir auch in den Zeitungen heute noch lesen. Das ist immer noch ein Begriff. Wir können den verwenden, aber wir können den dann, auch wenn die Rückfrage kommt, erklären, was dann die Bibel wirklich meint mit Hölle. Wir brauchen dazu Weisheit und oft langen Atem. Ich merke auch manchmal, auch im Camp habe ich festgestellt, die einen haben resigniert, weil nach dem zweiten oder dritten Andacht die noch nicht an Jesus glaubten, immer noch spotteten. Ich konnte mit dem im ersten Moment gar nicht umgehen, haben gedacht, ja, jetzt müssten sie doch endlich, oder? Und warum sträuben sie sich so? Ist doch klar. Wenn ich denke, wie lange das ich gehabt habe und wie viele Stunden Gespräche ich geführt habe, bis ich endlich mal mein Leben Jesus anvertraute, ja, da kann ich mit diesen Jungs noch viel Zeit verbringen. Wenn wir das immer bewusst sehen, was Gott mit mir für einen Weg gegangen ist, dann bin ich auch barmherzig und nicht so verbissen mit anderen Menschen. Gott hat Zeit. Manchmal mehr als ich. Und es geht schlussendlich nicht um meinen Erfolg, dass ich sagen kann, jetzt haben sich wegen mir so und so viel bekehrt. Sondern ich muss mir bewusst sein, ich bin immer ein Teil im Puzzle von Gottes Plan. Und wenn wir als Gemeinde und in unserem persönlichen Leben erleben dürfen, wie wir jetzt in Bezug auf die Bekehrung das letzte Puzzle setzen dürfen, finde ich das genial. Finde ich das eine große Würdigung Gottes für unsere Gemeinde, dass er das zulässt. Aber auch alles andere, was wir tun, nehmen wir auch die Kinderarbeit. Jetzt in Kirchberg, auch wenn sich da jetzt Kinder nicht bekehrt haben, es ist ein Puzzleteil. So arbeitet Gott in seinem Reich. Und es gibt nicht die eine und einzige Methode, wie man das Evangelium weiterbringt. Dem einen hilft das, dem anderen hilft das andere. Der eine macht einen Kurs, der andere kommt an Sonntagszeit, der dritte besucht die Bibelstunde, der vierte geht in ein Camp, der fünfte, der hört ERF. Und. Was soll's denn? Wir können nicht eine Methode favorisieren und sagen, ja, durch diese Traktate kommt nie einer zum Glauben. Natürlich kommen Leute durch Traktate zum Glauben. Auch wenn ich nicht der Typ dafür bin, der Traktate verteilt, oder auch wenn ich nicht der Typ dafür bin, der auf Traktate reagiert, es gibt eben noch andere Typen auf dieser Welt als mich. Ich bin nicht das Null plus Ultra und der Maßstab aller Dinge. Und Gott hat ganz verschiedene Wege, weil er ganz verschiedene Menschen hat. Und so können wir auch lernen, tolerant zu sein, auch eine gesunde Toleranz gegenüber Menschen zu leben, die eben noch nicht Christen sind. Jakobus sagt, wenn aber jemand von euch nicht weiß, was er einem bestimmten Fall tun soll, soll er Gott um Weisheit bitten und Gott wird sie ihm geben, denn er gibt sie allen gern und hält niemand seine Unwissenheit vor. Das heißt, wir können Gott bitten und ihm Weisheit bitten. Und ich kann euch sagen, wenn wir nicht ein 0815-Konzept haben, wie man es macht, dass Leute zum Glauben kommen, und wenn sie nicht reagieren, dann sind sie halt nicht für die Ewigkeit bestimmt, sondern wenn wir mit dem Herzen schauen und Menschen gewinnen wollen, dann werdet ihr merken, dann bleibt euch gar nichts anderes übrig, als immer wieder vor Gott zu kommen und Herr, gib mir Weisheit, diesem Menschen guter und richtiger Weise zu begegnen. Und Gott verspricht, oder Gott sagt, er muss aber auch im festen Vertrauen bieten und darf nicht zweifeln. Wer zweifelt, gleicht dem Meereswoge, die vom Wind gepeitscht und hin und her getrieben werden. Also wir müssen Gott auch zutrauen, dass er uns diese Weisheit gibt. Also werden wir nicht müde, Gott zu bitten und ihm zu vertrauen, dass er uns hilft, als Gemeinde in unserem persönlichen Leben. Also, bitte recht freundlich. Als Christen zeichnen wir uns aus durch Freundlichkeit und Liebe. Das ist unser Merkmal. Zum einen mal die Freundlichkeit und Liebe untereinander, im Umgang miteinander. Und das soll Ausstrahlung haben auf die anderen Menschen. Und wenn wir das Evangelium verkünden, müssen wir aufpassen, auch im persönlichen Gespräch, dass wir nicht uns verbeißen. Dass wir nicht so engstirnig werden. als wenn jetzt alles jetzt gerade passieren müsste. Nicht die Leute so unter einen Druck setzen, dass sie sich vielleicht sogar bekehren, nachher sagen, oh, was habe ich gemacht, so wie der Verkäufer, der mir ja an der Haustür einen Staubsauger verkauft und nachher habe ich den und weiß gar nicht, wieso ich den gekauft habe. So sollen wir ja nicht evangelisieren. Menschen sollen gewonnen werden und sie sollen von Anfang an merken, dass Evangelium etwas mit Freiheit zu tun hat und dass Gott Freiwillige möchte. Und nicht solche, die man rübergezogen hat und nachher verdattert dastehen und dann irgendwie gar nicht mehr wissen, wie sie als Christen leben sollen. Und dann haben wir oft eben diese halbbatzigen Christen, die dann ein Bekehrungserlebnis haben, aber irgendwie die Kraft Gottes in ihrem Leben nicht erleben. Also bitte lächeln, das heißt nicht grinsen, sondern freundlich sein. Grinsen kann sehr schlecht aufgenommen werden von Menschen, sehr abschätzig. Freundlich sein, ruhig bleiben, verständlich sein, dass die Menschen verstehen können, versuchen, wie können sie es verstehen, individuell auf den Einzelnen eingehen und seine Geschichte zu verstehen versuchen, warum spottet der dann? Warum lehnt er alles so krass ab? Was ist in dem Leben passiert? Wo könnte ich ihn auf den Punkt bringen, wo er wieder die wesentlichen Fragen stellen kann? Wo er vielleicht Verletzungen mal anschauen kann und wieder zur Frage durchdringt, die wesentlicher sind, die ihm zur Rettung dienen. Also unser Leben soll davon geprägt sein, dass wir nicht unnötig Anstoß erregen. Nur ganz kurz ein Beispiel, das mich sehr beeindruckt. In Ephesus hat die Gemeinde verkündigt und das gab dann einen großen Aufruhr, weil dann die Diana da in Misskredit geriet. Das heißt, die Diana war, das Geschäft lief den Händlern nicht mehr so gut, weil viele Leute Christen wurden. Und nun sagt der Bürgermeister oder der Kanzler von Ephesus, er stoppt diesen Aufruhr und sagt Folgendes über die Christen, das muss uns zu denken geben. Ihr habt diese Männer hergeschleppt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind. Macht euch mal darüber Gedanken. Die haben in Ephesus, in einer Stadt, die von einem grässlichen Kult beherrscht war, das Evangelium verkündet und der Bürgermeister steht vor das ganze Volk und sagt, sie haben die Diana nicht gelästert. Das wäre schon mal ein Seminar wert über was Verkündigung, evangelistische Verkündigung, wo die ansetzt. Nicht im Schlechtmachen von allem, was rundherum ist, sondern im Proklamieren des Sieges Gottes, den er erlangt hat durch den Tod Jesu, Kreuz, die Erlösung. Also das Zeugnis, und keiner hat widersprochen, doch sie haben die Diana gelästert. Sie haben sie nicht gelästert. Keiner konnte ihnen das nachweisen, das lässt tief blicken. Wir sollen also nicht unnötig Anstoß erregen. Und wir sollen das Evangelium verkündigen, wir sollen auf den Menschen eingehen und ihm die frohe Botschaft vermitteln und nicht alles andere kaputt machen, um nachher sagen, wir sind das Einzige, was ganz ist. Sondern wir sollen das Wahre erkennen und aufgrund von dem, was wir erkannt haben, sehen, dass das andere gar keinen Bestand daneben haben kann. Wenn wir mit Menschen in Kontakt sind, sollen wir freundlich und respektvoll sein. Auch wenn wir das tun, kann es sehr gut sein, dass die Leute uns trotz unserer Freundlichkeit nicht mögen, dass sie uns verleumden, dass sie uns Lieblosigkeit nachwerfen und sogar, dass sie uns quälen. Wir werden mit Diskriminierungen von uns leben müssen. Und wir werden das je länger wie mehr lernen müssen, dass wir immer mehr in diese Ecke gedrückt werden und diskriminiert werden. Wir haben das kürzlich erlebt, da hat jemand uns gesagt, wo sich Lilian irgendwo beworben hat, der Name passt uns nicht. Der Name Birnstiel passt uns nicht. Dann habe ich angerufen und gesagt, das irritiert mich jetzt ein bisschen, weil wir sind an sich bekannt da und wir haben bis jetzt eigentlich keinen schlechten Ruf. Mich würde noch interessieren, was ihnen nicht passt an unserem Namen, habe ich mir das zu Schulden kommen lassen oder so. Und dann hat sie den Eindruck gehabt, sie müsste mir das gar nicht sagen. Und schlussendlich hat sie mir schon gesagt und hat gesagt, ihr religiöser Hintergrund passt uns nicht. Dann wusste ich es, habe ich gedacht, vielen Dank. Dann ist das halt so. Wir werden immer mehr auch mit Diskriminierungen lernen, leben zu müssen. Wir werden immer mehr in die militante Richtung gedrängt, die Leute irgendetwas Enges verkaufen wollen, etwas, was die Leute knechtet und nicht, was sie befreit. Und dazu sagt der Petrus, und damit möchte ich schließen, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 14 bis 16. Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was Gott will, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Cool. Dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt keine Angst vor Gott. Habt keine Angst vor Menschen. Lasst euch nicht erschrecken. Christus allein ist Herr. Haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemandem zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so voll Hoffnung erfüllt seid. Antwortet, und das ist auch interessant, taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt, in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Das ist ein Bewusstsein, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich habe ein reines Gewissen, ich muss nicht um meine Haut kämpfen. Deshalb kann ich taktvoll, bescheiden und mit dem gebotenen Respekt antworten. Ich bete. Vater, wenn wir freundlich sind und freundlich sein können, dann können wir das, weil du zuerst außerordentlich freundlich mit uns gewesen bist. Du hast uns erlöst. Du hast nicht auf unsere Werke, nicht auf unser Leben, nicht auf unseren Spott geachtet, sondern du hast dich erbarmt über unserem Leben. Ich danke dir. Und es ist mein Wunsch, dass wir als Christen diese Freundlichkeit weitergeben können. Du siehst, wie wir oft hilflos sind, oft in schwierige Situationen geraten, wenn wir erzählen, was uns wichtig ist und was wir meinen, was auch für andere Menschen sehr, sehr wichtig ist. Und hilf uns, dass wir von Menschen nicht zurückweichen. Dass wir dich heilig halten in unserem Leben. Und dass wir dich mehr fürchten als Menschen. Und dass wir lernen, einfach trotzdem freundlich zu bleiben. Damit wir etwas spiegeln von deinem Charakter, von deiner Freundlichkeit und deiner Liebe. Wir brauchen dazu deine Weisheiten. Danken dir. Amen.